Ja, ich bin's, Dieter Nuhr, nicht? Ja, Karneval ist ja gerade, ich weiß gar nicht, vielleicht habt ihr noch einen dicken Kopf, ne? Ist ja jetzt schon nach Karneval und wenn nicht, dann machen wir euch jetzt einen dicken Kopf mit dieser Folge Gästekurve. Hier sind Matthias Esch und Christian Schiffer. Ah, schön, viel Spaß.
Damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 57 von Gästekurve, der Podcast. Hallo Schiffi.
Hallo Eschi, hallo Kurvis. Na?
Ich habe heute die absurdeste Aufnahmesituation. Wir haben wirklich schon in absurden Situationen aufgenommen, aber ja, so absurd wie heute habe ich wirklich noch nie geschafft. Ich sitze in München in einem Mietwagen. Es ist ein Kia. Das ist ja, also schon mal gut. Und zwar so eine Limousine, so ein viel zu langes Auto habe ich bekommen. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Könnte ich so, weißt du, das wäre so ein Auto, das wäre gut für so einen Ikea-Einkauf. Wenn du so einen, wenn du so einen Schrank kaufst, wo du so lange durchladen kannst. So ein Auto hat man nie zu Hause stehen. Sowas kriegst du immer als Mietwagen.
Genau, das hat immer entweder ein Kumpel, der dir das leiht oder selber fährt. Oder Mietwagen, genau.
So, und jetzt war ich hier gerade bei DAZN und habe hier eine Show aufgenommen, die DAZN Pluto TV Fußballshow. Das ist so eine Studioshow mit so internationalen Highlights aus Spanien, Frankreich und Italien. Ganz cool, habe ich heute zum ersten Mal gemacht, hat Bock gemacht. Und jetzt fliege ich gleich nach Düsseldorf zurück. Jetzt war ich aber noch in der Zwischenzeit hier bei so einem Italiener Francesco. Hier essen und jetzt stehe ich bei dem auf dem Parkplatz mit meinem Auto, sitze im Auto, habe den Laptop auf dem Schoß, mein Handy in der Hand und nehme jetzt eine Stunde Podcast auf. Es ist komplett merkwürdig, aber es ist auch irgendwie schön.
Surreal. Meine surrealste Aufnahmesituation war in einem Hotel auf Sylt, weil ich vergessen hatte, Oliver zu sagen, dass ich eine ganze Woche weg bin. Der war davon ausgegangen, ich bin ein Wochenende weg. So, da hatten wir uns, da hatten wir aneinander vorbeigequatscht. Dann war ich aber die Woche danach halt auch noch dort und das führte halt dazu, dass wir manche Dinge aufnehmen mussten. So, ich bin dann also, und jeder, der es mal machen musste, du musst es bestimmt auch mal irgendwie so ein bisschen deinen Urlaub verknapsen, weil du doch noch was arbeiten musstest.
Absoluter Horror, hasse ich.
Ey, das ist so ein Horror. Ich habe dann immer mit dem Blick auf der Uhr, und das ist ja schon kein Urlaub, so Fahrradtouren angetreten und habe dann so gerechnet, so okay, eine Stunde hin, eine zurück, wir essen da ein Eis oder so, sagen wir mal anderthalb, zweieinhalb Stunden, und habe dann immer denen so ganz nervös geschrieben, so nach Köln, ja, vielleicht eine halbe Stunde später, bla. Dann komme ich in dieses Zimmer. Und Hotelzimmer sind aufnahmetechnisch die größte Scheiße der Welt. Die sind meistens ja aus so, nicht den besten Wänden gebaut. So, es hallt wie Hulle, da ist ja auch fast nichts drin in so einem Hotelzimmer. In den neuen Zimmern hast du auch keinen Teppich mehr. Teppich dämmt eigentlich ganz geil Akustik, aber da hast du halt so Parkett, Fliesen etc. So, das war Problem 1. Problem 2 war, wir waren im Dachgeschoss und du hörtest Möwen. Und zwar die ganze Zeit. Die haben auf dem Dach, die haben auf dem Dach gesessen, auf dem Dach gefeiert, auf dem Dach gevögelt, wenn du mich fragst. Ey, da war eine Möwenparty am Start und ich konnte keinen Satz sprechen ohne die scheiß Möwen drauf. Und irgendwann haben wir es aufgegeben und dann meinte David, glaube ich, hat dann gesagt: So, ja, ich guck, dass ich hier rausfilter. Ja. Ey, das war die schlimmste Aufnahmesituation, aber Auto ist auch schon krass. Aber Auto hat eine gute Akustik.
Ich wollte gerade sagen, Auto hat halt eine überragende Akustik. Es ist halt super gut isoliert. Deswegen hat man quasi gar keinen Hall. Und es ist ein bisschen frisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Vielleicht mache ich gleich mal in der Werbepause mal kurz das Auto an. Und es hat leider keine Standheizung. Also es ist schon ordentlich kalt. Aber ansonsten kann ich nicht meckern. Und was halt total geil war, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man beruflich unterwegs ist, geht man relativ viel alleine essen. Und am Anfang hatte ich da immer so ein bisschen so eine Scheu. und habe immer so gedacht, ach, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl dabei. Aber ich bin da so abgestumpft, ich war jetzt 3 Tage in München und halt 3-mal essen, ne? Also mal isst man nur eine Pizza, mal geht man nochmal ein Brauhaus, isst ein bisschen mehr. Jetzt habe ich mir hier so ein geiles Mittagsmenü geschossen bei dem Italiener. Und jetzt kommt's. Geil. Das war total lecker, gab so ein Stück Fisch und so und ein Salat, war geil. Und ich war der Einzige in dem Restaurant. Und jetzt hatte ich auch noch so einen Tisch, so einen Einzeltisch, wo man so man sitzt quasi im Restaurant drin. Also der Tisch war so, alle hätten mich normalerweise angeguckt, aber es waren ja nur die Leute da, die da gearbeitet haben. Es war komplett absurd, aber irgendwie auch schön. Also ist also jetzt so geil. Für Soziopathen ist sowas nichts. Also die kriegen dann hektische Flecken und können ihr Essen nicht genießen. Aber ich bin ja in die andere Richtung Soziopath und finde sowas ja total spannend und interessant. Total. Und von daher, das war sehr unterhaltsam. Und die haben sich dann auf Italienisch die ganze Zeit unterhalten. Ich kann ja ein bisschen Italienisch. Und das war dann immer so...
War es ein nettes Gespräch oder weniger?
Si facciamo Pfingstmontag. Das liebe ich immer. So, wenn die so Italienisch reden und dann kommt aber so ein deutsches Wort, weil es gibt halt Pfingstmontag, glaube ich, nicht auf Italienisch. Wobei müsste es eigentlich, aber anscheinend.
Eigentlich schon, ne?
Eigentlich müsste es das, aber anscheinend hatten sie das Wort dafür nicht parat. Dann haben wir gesagt, no, questo, Pfingstmontag.
Geil. Hast du auch bei jungen Leuten mit Migrationshintergrund, die in der Bahn mit den Eltern telefonieren, so auf Türkisch oder Arabisch und dann irgendwie so Heiztrockner. Finde ich auch jedes Mal geil, so okay. Also Heiztrockner habt ihr nicht auf Türkisch anscheinend.
Ja, das muss es doch, ich denke immer so, das gibt's doch nicht, da muss es doch auf eurer Sprache gehen.
Geil. Ja, aber dieses alleine Essen, gebe ich dir total recht. Als ich angefangen habe mit Comedy und das dann aus NRW dann rausging und man dann auch mal mit Übernachtung so in einer anderen Großstadt war, wo man vorher noch nie war, dann gehst du entweder alleine oder ich hatte mal eine ganz unangenehme Situation, die kann ich ja jetzt, weil es verjährt ist, viele Jahre verjährt ist, endlich mal erzählen. Ich war am Anfang, wenn man Kollegen kennenlernt, die im Fernsehen sind und du fängst gerade erst mit Comedy an so, und hast so deine erste 10-Minuten-Nummer, die gut ist, also die nicht komplett abschmiert. Ja. Und dann bist du das erste Mal in so Mixed-Shows mit Leuten, die du aus dem Fernsehen kennst, unter anderem Ausbilder Schmidt. Das war so einer meiner Helden.
Oh, den
kenn
ich
so
auch. Super Typ.
Holger Müller, ey, als ich 15, 16 war, fand ich den so krass einfach bei Nightwatch im Fernsehen und dann Jahre später lernt man sich kennen und ich war so aufgeregt und so nervös vor dem, weil ich dachte, der hat die Attitüde wirklich von seiner Bühnenfigur, was er ja gar nicht hat, der ist ja ein ganz lieber so privat. Da war ich so aufgeregt, die haben mich dann gefragt, ich war mit 3 Kollegen unterwegs, weiß ich noch, in Hannover, das erste Mal in Hannover und dann haben die so zu mir gesagt, was machst du denn heute vorm Auftritt, wir wollten so 2 Stunden vorher noch was essen in der Nähe und dann alle gemeinsam zum Soundcheck und ich habe dann was erfunden, dass ich nicht mit kann.
Schiffer.
Ich habe dann was erfunden, dass ich nicht mit kann, weil ich mir dachte so, nee, ey, dann sitzen die da, essen, hauen sich die geilsten Witze um die Ohren und ich sitze da und denke mir so, ja, geil, hätte ich mal die Hälfte davon, was die sich jetzt hier gerade so nebenher erzählen. Ja. Das waren so ganz schlimme Komplexe am Anfang. So. Dann habe ich
ja,
den
kann
großen
ich aber
Fehl-
verstehen, sowas hat man am Anfang, das ist normal.
Dann habe ich den riesen Fehler gemacht. Ich meine, Holger Müller hat mir das Jahre später erzählt, die Geschichte, und wir haben beide drüber gelacht. Jahre später, Quatsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin in die Location, wo die hin wollten zum Essen. Die waren nämlich in der Nähe von unserem Veranstaltungsort, wo wir später hin mussten.
Oh nein.
Bin ich dann eine Stunde, bevor die gesagt haben, dass die da sein wollen, bin ich eine Stunde vorher dahin und habe gedacht, ey, so trickse ich das System aus und sitze kaum da drin und habe bestellt, kommen natürlich die anderen 3 rein.
Nein, das ist ja wie bei Stromberg.
Es war so richtig dumme Situation, weil jetzt hatte ich natürlich nicht nur die Situation, dass die sich natürlich alle ihre Witze um die Ohren hauen. Das ist, wenn Comedians mit dir essen, müssen sie das. Nein, jetzt war auch die Häme noch da, dass man ganz klar wusste, der hat doch geflunkert. So, und das stand dann im Raum. So, und das war ein ganz, ganz merkwürdiger Tag.
Und du hast dann aber mit denen gegessen.
Ich habe dann mit denen gegessen, aber es war wirklich so, wie als hätte man gerade so eine 6 zurückbekommen in der Schule.
Ach. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, kenne ich. Ich habe sowas früher auch immer gemacht. Aber so, ich würde sagen, so ungefähr so seit 5 Jahren oder so, vielleicht so seit 3, 4, 5 Jahren, ja doch ungefähr, bin ich bei sowas gnadenlos ehrlich. Also ich sag dann auch so, ich habe keine Lust. So,
ich kann das auch nicht mehr.
Nee, das kann ich nicht mehr. Weil man macht sich das Leben viel zu kompliziert. Also man denkt irgendwie, diese Lüge würde einem helfen. Aber es macht alles nur viel schlimmer. Und deswegen, nee. Aber sehr lustig, dass du den jetzt Ausbilder Schmidt ausgerechnet erwähnst. Denn es war ja gerade Karneval. Und ich habe mal tatsächlich einen Altweiber-Donnerstag mit Ausbilder Schmidt verbracht. Sehr lustig war das. Da waren wir in Köln. Und in dieser Kneipe, wo ich immer vergesse,
Im Weißen Holunder wart ihr.
Und geil, da war Ausbilder Schmidt mit und unser ehemaliger Chef Oliver. Und jetzt wird es noch kurioser, mit dem ich gerade eine WhatsApp hin und her geschrieben habe. Weil es von Kevin Albrecht ein lustiges Video gibt zum Super Bowl, wo der so ein Stromberg-Lied drunter gelegt hat. Und ich gesagt habe, leite das doch bitte mal Christoph Maria Herbst weiter. Und weil der hat ja einen guten Kontakt zu dem. Und dann habe ich kurz mit Oliver ein bisschen geschattet. Es war sehr lustig und sehr nett. Überraschend. Nein, also war wirklich sehr, sehr nett. Kann man nichts anderes drüber sagen. War sehr
cool. Nein, du kannst dich super mit dem unterhalten. Er folgt mir jetzt auf Instagram seit noch
einer
Woche.
Ja.
Witzig.
Ja. Also es war echt cool. Und auf jeden Fall, damals war der mit. Das ist jetzt, glaube ich, schon so 6 Jahre oder so her. Und da sind wir dann in den Weißen Holunder gegangen. Und das ist ja in Köln dann an dem Altweiber-Donnerstag echt so, dass du morgens um 8 da anstehen musst. In der Kälte. Roland war als Frau verkleidet und hatte die ganze Zeit hohe Schuhe an. Und
hat als Schwester ever.
Ja, genau. Und hat gesagt, ich werde nie eine Frau sein. Und man meinte jedes Mal, Roland, das ist doch nicht mehr möglich. Sei denn, du lässt dich für super viel Geld umoperieren. Und er so, aber das ist doch jetzt gar nicht das Thema.
bei Roland weiß man nie.
Es ist einfach scheiße, eine Frau zu sein. Ich so, ja, aber Roland, es ist doch nur ein Kostüm. Es ist doch ein Tag. Ich glaube, wir haben den ganzen Tag diese Diskussion geführt und dann immer mit immer mehr Lallen. Es war sehr lustig und uns dabei kaputt gelacht. Da war noch so ein Schauspieler dabei, der bei Verbotene Liebe mitgemacht hat, der Bernd Rehäuser.
Bernd Rehäuser, auch super.
Und halt Ausbilder Schmidt. Und in diese 4 alten Männer waren zu viert, waren wir dann im Weißen Holunder. Es war absolut sensationell. Ausbilder Schmidt ist total lustig, kann aber auch seine Rolle so anknipsen. Und irgendwann ging es dann darum, dass man um 10 Uhr, man konnte so ungefähr gegen 11:30 rein in die Kneipe. Die öffnete dann natürlich um 11:11, ist ja klar. Und um 10 Uhr stand man immer noch an der Schlange. Und da sollte ich dann irgendwie mein 5. Kölsch trinken und meinte so, ja, ich hätte aber auch schon Interesse daran, mal kurz was zu essen. Und dann hat er den Ausbilder Schmidt gemacht und mich richtig fertig gemacht. Und meinte, ja, was ist los, Grünschnabel? Was ist los, Grünschnabel?
Jetzt hör mal zu, Grünschnabel! Genau.
Das ist sehr lustig, war das.
Wir müssen heute noch in Polen einmarschieren. Wenn wir jetzt essen, verlieren wir 2 kostbare Stunden.
Genau, genau. Dann, so ging das. Volles Programm. Das war so geil. Also war wirklich ein sehr lustiger Tag.
Geiler Typ, der Holger. Gibt viele tolle Kollegen tatsächlich. Aber dieses alleine Essen am Anfang, es fühlt sich wirklich schlimm an, so nach dem Motto, ist man jetzt von der ganzen Welt verlassen, hat man keine Freunde, weil das hat man ja vorher nie gemacht. Das haben ja früher nur Weirdos gemacht. Auf einmal bist du der Weirdo und denkst dir so, okay.
Ja, Jan Böhmermann hat immer erzählt, dass er das früher schon als Jugendlicher gemacht hat. Und man denkt wirklich so, yo, solche Leute wie Jan Böhmermann machen das auch. Ich bin aber nicht wie Jan Böhmermann, auch wenn ich ihn fantastisch finde. Aber ich bin trotzdem nicht wie Jan Böhmermann. Und dann sitzt du da und man muss sich da so richtig so reinarbeiten. Also es ist ja auch jedes Mal irgendwie ein bisschen anders und so, aber man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen, sonst hat man keine Chance. Sonst ist alles unangenehm, dann schmeckt einem das Essen auch nicht, ja.
Hast du auch recht, der ist zum Chinesen gegangen in Bremen-Fegesack. Folge habe ich zufällig mal gehört. Da hat er sich dann das Mittagsmenü von seinem Taschengeld geholt, so als 15-Jähriger. Richtig. Auch krass, ne?
Völlig irre, der Typ. Naja, jetzt ist nun mal der Zeitpunkt gekommen in diesem Podcast, nachdem wir uns eine Viertelstunde ausgequatscht haben, sozusagen. Ja. Müssen wir jetzt über Fußball reden. Und landen ja zwangsläufig erstmal bei dem, was da in Leverkusen passiert ist. Und ich muss ja wirklich sagen, also da war ich ja wirklich baff. Ich habe ja vorher unentschieden getippt und dann hatte ich so ein Bauchgefühl vor dem Spiel Und weil ich die Vorberichte geguckt habe und schon gemerkt habe, in den Interviews, finde ich, merkt man schon immer viel, so habe ich so gedacht, oh, 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 Leverkusen hat richtig Bock. Es ist Karneval Samstags, hatte ich auch so ein bisschen im Vorhinein vergessen, dass das ist ja nun mal ein Ding, in auch in Leverkusen im Rheinland. Kimmich sitzt auf der Bank, der wird schlechte Laune haben. Das hatte ich sogar mal am Anfang der Saison gesagt. Daran wird Tuchel vielleicht scheitern, an diesem schlecht gelaunten Joshua Kimmich. Auch Nagelsmann wird damit Probleme bekommen.
Kann sein, ja.
Ist so, wenn er keinen Bock hat, dann knallt er einen Keil in die ganze Mannschaft. Das ist dem egal, glaube ich. Ja. Und dann ging es so los und ich dachte schon, hab dir geschrieben, oh, die Bayern kriegen heute auf den Sack. Weil,
hast du mir geschrieben, mit einem Tipp.
Leverkusen mit einem so Tipp. Stark. Ich glaube, ich habe 6-1 getippt, ne?
Nee, 4-2. 4-2.
4-2 habe ich getippt? Mhm. Ja, das war ja nah dran, ey.
Das war also, sehr, sehr real. Das war sehr real.
Boah, die waren so gut, echt Wahnsinn.
Es war, die haben so komplett respektlos gespielt. Also jetzt nicht im Sinne von, wir haben keinen Respekt vor euch, aber die haben so richtig raushängen lassen, wir sind Tabellenerster und das bleibt auch so. Also so komplett unerschrocken und es gab so richtig, es gab Pässe, wir haben noch über die Premier League letzte Woche gesprochen, die hatten ein paar Pässe, wo ich gedacht habe, das ist kein Unterschied zu Arsenal London gerade. Das ist genau deren freche Spielweise, dieses ganz dreiste, 2-3 Kontakte und wir sind bei euch am Tor. Und dann so gnadenlos die Dinger reingeknipst. Ey, dieses Tor aus dem ganz spitzen Winkel, was ist 2-0?
Grimaldo.
Von Grimaldo, ey. Wie geil, kalkulierend, respektlos kann man sein, einfach am ehemaligen Welttorhüter vorbei. Zack, 2-0.
Ja, vor allem, der ist Linksverteidiger, das musst du dir mal reinziehen. Also Linksverteidiger, für die das nicht wissen, ist traditionell im Fußball die unbeliebteste Position. Es gibt kaum gute Linksverteidiger. Also wirklich gibt es wie Sand, nicht wie Sand am Meer, sondern irgendwas, was selten auftaucht.
Ein schönes Glas Bier in Katar, genau.
Richtig, genau. Nee, also es ist wirklich schwer zu spielen, weil du musst eigentlich Linksfuß sein, du musst super schnell sein, du musst eine gute Übersicht haben, du musst aber auch eigentlich offensiv gut sein, es ist einfach eine richtige Scheißposition. Und Leverkusen hat ja sogar, das ist mir dann erstmal so ein bisschen aufgefallen, mit Grimaldo einen fantastischen Linksverteidiger, der aber schon so halb im Mittelfeld spielt. Und dann auf der anderen Seite hat jetzt Stanisic gespielt, der das erste Tor geschossen hat. Und da saß aber der beste Rechtsverteidiger der ganzen Liga, nämlich Frimpong, auf der Bank. Den hat er einfach auf die Bank gesetzt. Dann hat er einfach gesagt, nö, du heute nicht. Ich habe das Gefühl, der Stanisic, der trifft heute gegen seinen Ex-Verein. Du bleibst heute mal sitzen. Wir spielen noch ein ganz anderes System, das hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Das hat der letzte Saison schon immer gemacht. Wir spielen ein System, das wir noch nie so zusammen gespielt haben, aber heute ist irgendwie eine gute Gelegenheit. Ey, krank, Alter, wirklich. Geil, ich habe gedacht, wie gut sind die denn? Also,
daher kamen auch die, er ist 2 oder 3 Mal sogar verglichen worden mit Pep Guardiola, was dieses Unorthodoxe angeht, ne? Leute anders besetzen, andere Formationen, die ja gar nicht eingegroovt sein können, egal wie lange du die trainiert hast. Du hast ja nur eine Woche Zeit gehabt. So. Also es ist schon, der Ausbruch von Thomas Müller im Anschluss hat alles gesagt. Ja.
Ja, und da muss ich auch sagen, das war auch witzig, dass Thomas Müller hat am Anfang sich so ein bisschen verhaspelt und hat quasi so geredet, als wäre er der Trainer. Weil er meinte, ja, da muss ich dann die Spieler kritisieren. Und dann hat er gerade noch die Kurve bekommen und meinte, also wir Spieler. Aber man hat halt gemerkt, dass er sich eigentlich auch überhaupt nicht mehr als Spieler sieht. Und da wurde er ja dann auch darauf angesprochen.
Ja, klar.
Von Patrick Wasserzieher und hat dann so gesagt, ey, ja, also ist ja jetzt nichts Neues, dass ich auf der Bank sitze. Und da war so viel Frust, der musste raus. Und du hast es auch gesehen bei diesem 1-0, was wirklich eines der merkwürdigsten Tore ist, das ich seit langem gesehen habe.
Alle lassen den Mann durch, alle.
Thomas Tuchel hat also an der Fünferkette vorbei, einen Ball so in den Strafraum zu spielen.
Eine Fünferkette.
Keiner dahin geht, Upamecano wird getunnelt. Also das ist so wirklich komplett irre. Und danach hast du gesehen, die Mannschaft ist richtig zerstritten vom FC Bayern aktuell. Ja. Also die haben sich da alle angeschrien. Goretzka, Sané, Neuer, Upamecano. Einer war wütender als der Nächste. Dann der neue Verteidiger Boué steht da rum wie Falschgeld. Hammer, ey. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Der Sané hat nach diesem 3-0 ins leere Tor übrigens auch Respekt. Aus der Entfernung im Lauf.
Ja, ein Wahnsinnstor.
ja. ins leere Tor. Danach ja, ist Sané.
Jeremy Frimpong, ja.
Sané ist ja nachgelaufen, hat den Ball aus dem Tor gefischt und hat so eine Kamera umgeboxt, die am Netz stand. Ja, also ja, das hat ja, schon, ja. das hat Bände gesprochen. Aber ich muss eine Sache zu Tuchel sagen, die mir jetzt
ja.
zum wiederholten Male ein bisschen negativ aufgefallen ist. Und zwar, ja. wenn der dann, ich meine klar, der ist, die Emotionen liegen blank, die Nerven liegen blank, der wird dann an diesen Tisch geholt, wo Lothar Matthäus steht. So. Und ja. dann kommen die ersten Fragen natürlich, ja, woran hattet ihr liegen, quasi, ne? Die alte Knippi.
Schöne Knippi. Grüße an unseren Vater, ja.
Grüße an Torsten Papa, Knippe. Genau.
Ja.
Ach Mensch, Knippi. So, und dann, anstatt sich erstmal vor die Mannschaft zu stellen, auch wenn es schwer ist, ja, auch wenn es schwer fällt, ja. haut der quasi mit drauf, als wäre er ein neutraler Beobachter. Das bist du aber nicht, Tuchel. Du bist im Moment der ja. Trainer. Du musst die Jungs abschirmen. Das würde einem Klopp, glaube ich, nicht passieren. Das würde ganz vielen ja. nicht passieren.
Das stimmt.
Mach das doch nicht. Ey, weil ich sehe jetzt schon wieder Didi Hamann mit klimpernden Augen vor mir stehen. Irgendwie.
Ja.
der jetzt wieder erzählt so, ja, vielleicht ist Tuchel nicht der richtige Mann. Er will ja eh woanders
ja,
hin.
Ja.
Weil er einmal
ja,
erwähnt ja. hat, was er interessant fände. Ja, okay.
Ja, ja. Ja, stimmt ganz alles, schwierig. Was du sagst, komplett. Finde ich auch
Tuchel nach einer Niederlage,
chill.
Ganz schlimm.
Und dann gab es ja, das hat ja dann noch so seinen Lauf genommen, dann ist es wohl so gewesen, dass der Pressesprecher vom FC Bayern dann noch zu ihm gesagt hat, du hast übrigens noch jetzt gleich ein Interview mit Boris Büchler da in diesem Studio am Stadion.
Ja.
Hat er gesagt, nein, ich habe meine zwei vertraglich geregelten Interviews schon gemacht. Ist auch geil.
Das ist
ja auch wirklich, also sorry, also das geht ja gar nicht. Ich habe da schon ein Interview gegeben, hat den so vor allen Leuten den Pressesprecher zur Sau gemacht, obwohl er natürlich überhaupt nichts dafür kann. Also, und Boris Büchler ist dann leer ausgegangen. Er hat dann das Interview mit Simon Rolfes bekommen. Ja, klar, ist cool. Aber er wollte natürlich einen wütenden Tuchel vorm Mikro haben. Ey, also, ich muss ganz ehrlich sagen, also Thomas Tuchel, boah, das geht nicht mehr lange gut. Also, ist jetzt keine steile These oder so. Ich habe ja gesagt, er wird irgendwann Bundestrainer. Da wird das wahrscheinlich dann genauso laufen. Also, er hat irgendwie ein Problem. Also, er hat irgendwie ein Problem mit... ja, keine Ahnung, mit Autoritäten, mit Chefs, mit der Mannschaft, mit, ich weiß es nicht, aber also da stimmen viele Dinge
also
gar
glaube,
nicht.
Also ich glaube, es stimmt alles. Ich glaube, das Problem ist, wie heißt es so schön in der modernen Sprache, multifaktoriell.
Ja.
Da trifft das Konzept Thomas Tuchel, der ist wahrscheinlich einer der aufgeräumtesten Menschen, die man so treffen kann, auch im Privaten wahrscheinlich. Und der kommt jetzt an einen Arbeitsplatz, wo Kommunikation alles ist. Und wo es nicht immer nur nach deiner Pfeife geht. So, und das kennt er nicht. Und ich meine, guckt er seine Historie an mit Mainz, mit Dortmund, mit PSG, mit Chelsea. Die letzten waren ja Weltvereine, wo aber riesen Investoren im Hintergrund sitzen. Und ich glaube, da ist er an seine Grenzen gestoßen. Und es könnte sein, dass das im etwas kleineren bei Bayern München auch passiert. Wer weiß.
Ja. Ja, also es ist halt einfach so, auch diese ganze Kommunikation rund um den Kader. Also ich meine, ich musste mich jetzt wirklich nochmal sehr lange damit beschäftigen, so rund um diesen ganzen DAZN-Geschichten. Da erfährt man auch so ein paar Sachen, also analysiert man ein paar Sachen, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Man muss wirklich sagen, er hat schon hier und da recht, also dass zum Beispiel Jamal Musiala quasi der einzige kreative Mittelfeldspieler auf der zentralen Position ist, den er hat, und der ist halt noch so jung und auf seinen Schultern liegt halt so viel Druck und der muss das jetzt alles stemmen und der soll dann am Ende mit seinen 20 Jahren verantwortlich sein, um drei oder jetzt bald 21, um drei Titel zu holen. Das ist schon nicht so cool geplant, weil Thomas Müller ist da irgendwie so das Backup, der spielt aber eh nicht so gerne so richtig auf dieser klassischen 10, also gibt's eigentlich keinen anderen. Und das ist schon mal so ein zentrales Planungsstück dieses Kaders, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Also, und du siehst es halt auch einfach, Leverkusen ist im Verhältnis dazu variabler. Die haben immer noch eine Antwort auf alles Mögliche. Und es sind so viele Probleme, dann diese Sechser-Diskussion da und. Also, ich kann ihn ein Stück weit verstehen, aber wie du sagst, es ist Kommunikation. Dann kommunizier das doch intern und nicht extern. Ja. Und diesen Fehler macht er immer und immer und immer und immer wieder. Und irgendwann... das ist sein größtes Problem, wirkt es unsouverän. Es wirkt dann an einem gewissen Punkt, kauft
ganz
man ihm das auch irgendwie nicht mehr so richtig ab und dann wirkt es einfach, ja, dann wirkt es einfach so ein bisschen verzweifelt.
Unbeholfen und verzweifelt. Ja. Und das hat im Spitzensport, auf dem Level, wo der ist, nee, da hat das keinen Platz leider. Das ist so ein bisschen das Thema. Mach es doch wie Xabi Alonso. Das ist mir jetzt wieder sehr positiv aufgefallen. Da muss ich wirklich lachen am Fernseher. Nach dem 3-0 sind die doch alle so übereinander hergefallen, die Spieler. Ne? Haben sich da so an der Seitenlinie, wie so Kinder. Und er hat zweimal versucht, den Frippon aufzuheben. Zweimal ist er ihm entglitten. Und dann hat er ihn wie so ein Vater im Badeurlaub, hat er sich gedacht, komm, lass die Kinder sein, ich mach meine Sachen, gut ist. So,
ja, ist großartig. Genau. Ja, das ist ja auch das Rezept zum Beispiel von Carlo Ancelotti, über den wir mal gesprochen haben. Der lässt die einfach in Ruhe. Ne? Also der lebt natürlich bestimmte Sachen dann, gerade Xabi Alonso lebt mit Sicherheit sehr viele Dinge vor. Da erzählen Spieler immer wieder, gibt es ja auch so ein paar Bilder von, dass der halt so gut kicken kann, dass der noch mitspielt im Training. Und das ist natürlich was Spieler das sehr beeindruckt. Wenn du sagst, ich hätte gern den Pass, ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Das macht natürlich einen Riesenunterschied, das ist ja klar. Aber ja, ich glaube, am Ende gibt er viele Sachen vor, aber er lässt die Spieler halt auch Spieler sein. Ein Granit Xhaka war bei fast jedem Verein, wo er war, irgendwann unzufrieden. Er hat angefangen, solche Dinge zu machen wie Sané jetzt und auch mal einen Spieler irgendwie umgekloppt oder so. Gibt's gar nichts von ihm. Der ist einfach, wirkt ausgeglichen, zufrieden. Ja,
alle benehmen
also,
sich.
Aber auch nochmal, Fußball ist ein Ergebnissport und es kann sich so schnell ändern. Leverkusen spielt jetzt am Wochenende in Heidenheim. Ja, das ist
Das wird ganz interessant.
Das ist ein verdammt schweres Spiel. Wenn sie das gewinnen, dann sind es eventuell wieder dann nur, keine Ahnung, 2 Punkte, 3 Punkte, was weiß ich. Also dann wird der Vorsprung wieder geringer. Ja
gut, klar. Wir haben jetzt auch bald, das können wir ja schon mal spoilern, einen Leverkusen-Fan, ja, das gibt es,
ja.
Einen Leverkusen-Fan,
jetzt umso mehr, ja,
hier bei uns im Podcast, wie ich ja schon, ich glaube Anfang des Jahres angekündigt hatte, mit dem jungen Mann durfte ich ja quasi vor Weihnachten Raclette machen bei einem gemeinsamen Freund von uns.
Ja.
Und es stellte sich raus, ist der Neffe von Hans-Jörg Butt und natürlich Leverkusen-Fan. Und er hat damals schon gesagt, ich würde so gerne über Leverkusen bei euch sprechen. Und das werden wir ermöglichen. Und zwar vor dem FC-Spiel, wie es aussieht. Das ist, wäre dann der 3.3. sonntags Köln gegen Leverkusen in Köln. Und würden dann quasi ihn vorher kurz ins Boot holen, weil mit einem echten Leverkusen-Fan, wenn man einen findet, ne, das ist ja wie ein seltenes Tier so in freier Laufbahn, dann beschäftigt euch auch damit.
Und unser, mein Kollege, aber du wirst ihn auch mögen und lieben und schätzen, und zwar Sepp Kneißl, der DAZN-Experte, den seht ihr manchmal bei den Freitagsspielen da so auf dem Spielfeld stehen und dann gibt er da Einschätzung. Der kommt auch zu uns und wird uns mal erzählen, er war tatsächlich ja einmal für ein Spiel im Kölner Keller. Und
hab ich da viele Fragen.
Und warte, ich habe ihm schon mal eine Frage geschickt und ich habe ihn gefragt, wie es der riecht. Da hat er mich gefragt, ob alles okay wäre bei mir. Und wie ich denn überhaupt auf diese Frage kommen würde. Aber es ist irgendwie die erste, die mir eingefallen ist, weil ich weiß ich nicht. Ich habe da so gar keine. Ich finde so, wie es irgendwo riecht, sagt immer viel aus. Also wenn ich auch in ein Restaurant jetzt irgendwie gehe und da riecht schon so muffig, dann denke ich mir so, schwierig. Er hat gesagt, es riecht alles sehr neu. Also man scheint irgendwie sich zu bemühen, alles so zu erneuern, weil den gibt es ja auch schon ein paar Jahre, den Kölner Keller jetzt. Und,
Seid ihr an Karneval kostümiert in den Keller gegangen, müsste ich auch fragen, glaube ich.
Sehr gute Frage, ja. Das werden wir alles klären. Warte, wir müssen mal ganz kurz Werbung machen und dann, also ohne Häme, aber müssen wir doch mal besprechen, reden wir über den FC.
Ja, und noch ein anderes großes Thema haben wir natürlich noch offen.
Richtig. Da sind wir auch schon wieder zurück aus der Werbung. Ich habe immer noch nicht die Standheizung gefunden oder angemacht.
Scheiß Mietautos, ey.
Mir ist wirklich frisch, muss ich sagen. Wir sind ja jetzt gerade im selben Bundesland, oder?
Nee, ich bin schon wieder zurück. Ich war nur bis Samstag. Ich bin Samstag.
In Bayern.
Genau. Ach, du meinst Bayern? Ach, okay, alles klar.
Wir sind doch gerade beide in Bayern, oder nicht? Zum Zeitpunkt
richtig,
dieser Aufnahme.
Richtig. Genau.
Ja, und wie warm ist es bei dir?
Ja, hier ist es auch kühl. Es regnet schon den ganzen Tag und es ist wahnsinnig, wahnsinnig kühl, ja. Und vor allem, ich bin ja im Rheinland gewesen jetzt kurz und da war ja fast schon Jacke aus Wetter.
Das ist krass, ne? Ja.
So, und dann kommst du zurück und ich merke schon immer, wenn ich dann irgendwie so Pause mache, du fährst so an die Raststätte, bist so hinter Frankfurt schon, da merkst du schon, du gehst aus dem Auto und denkst, ach nee, oh nee, jetzt wird das wieder so kalt. Ach, stimmt ja. Hm.
So, ja, ich fliege jetzt zurück in den Frühling gleich.
Ja, in NRW ist ja schon fast Hochsommer, kann man sagen.
Was ist denn da passiert eigentlich beim FC? Also ihr habt in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim gespielt und ja. Eigentlich ganz okayes Spiel abgeliefert, oder?
Ja, eigentlich ganz souverän gespielt. Nur ich kriegte dann natürlich wieder eine Nachricht kurz vor Schluss. Mensch, das wird was. 1-0 für den FC. Ich denke mir so, ja, wart mal ab. Mhm. So, und was ich aber sagen muss, was eine neue Qualität hat, wenn wir so spät ein Tor geschossen haben, dann haben sie es meistens dann doch nicht mehr abgegeben. Und das ist jetzt eine ganz neue Qualität. Wir schießen spätes Tor und die anderen denken sich so, okay, hold my SAP-Abo und machen ätzend. Einfach den Ausgleich.
Ist das ätzend?
Das ist so ätzend. Und beim FC gilt das, was für Bayern gilt im Kleinen. Es kann jetzt nicht alles Ali Du machen. So einfach, weil der ein, zwei geile Spiele jetzt gemacht hat, merkst du so, wie die den immer suchen. Der kann aber auch nicht alles alleine machen. Geht nicht.
Nee. Ach. Was ist das denn für und immer ein noch alle Name? Verletzt.
Ali Du heute Ali spielen. Du. Und Ali so, ja, okay.
Du, Ali. Wie, ich, Ali. Nee, Ali Du.
Ali Du, ach so, ja. Ja, okay, du, Trainer. Ah, jetzt weiß ich Bescheid.
Okay, jetzt verstehe. Sag das doch gleich, ja.
So, du, Ali, du machst heute Tor, du keins. Dann guckst du Florian Kainz. Hä? Ja, also. Schöne Nummer.
Und das hat den FC erst der wahre Grund.
Geile Theorie.
Warum auch. Der FC so schlecht drauf ist. Das ist ein guter Folgentitel. Ali, du. Das finde ich gut.
Ali, du und Flori Kainz.
Ach ja, ja, habe ich nur so am Rande mitbekommen, weil dann ja. Doch irgendwie auch viel los war, tat mir aber leid, habe ich gedacht, ach je. Ist so ein bisschen untergegangen also, in diesem Topspiel.
Drei Punkte wären schon echt, echt geil gewesen, weil man muss leider auch gucken, dass man von diesem 16. Platz nochmal höher kommt, wie schon oft angekündigt von meiner Seite. Ich glaube nicht an Relegationserfolg vom 1. FC Köln. Jetzt die Statistik mit Erstliga gegen Zweitliga-Vereine, ja, ist mir bewusst, aber in der Verfassung gerade ist das nicht gut. Wir müssen auf die 15 kommen.
Es hilft halt nicht. Es hilft dir nicht. Wenn du 16. bist, den meisten Vereinen geht es dann so, dass sie kurz vor Saisonende kurz vor Saisonende auf Platz 17 fallen. Weil du dann auch innerlich so ein bisschen dich damit abfindest und irgendwann denkst, ja gut, dann spielen wir Relegation. Dann guckst du schon mal, wer aktuell Dritter ist in der zweiten Liga. Das ist Fortuna Düsseldorf auch schon mal so passiert. Die standen super lange auf dem 15. und dann irgendwann auf dem 16. Platz und dann sind sie am letzten Spieltag in in Berlin, glaube ich, bei Union, sind sie direkt abgestiegen. Und das ist dann
Das ist doppelt bitter.
Das war dann quasi das erste Mal seit vielen Wochen, dass sie auf dem direkten Abstiegsplatz standen. Und das war da aber bedauerlicherweise der letzte Spieltag. Tja, und dann ging es halt runter.
Und genau sowas darf nicht passieren. Ich sehe es aber schon alles wieder irgendwie kommen. Wo wir gerade bei Düsseldorf sind, eigentlich wollte ich mit dir noch das Thema Fanproteste aufmachen.
Ja, können wir gleich machen. Ja, klar.
Weil wir es letzte Woche nicht gemacht haben und doch Nachrichten kommen. Was haltet ihr davon?
Ja,
da müssen
wir
auf jeden Fall noch drauf eingehen. Aber ganz kurzer Ausflug zu Fortuna Düsseldorf und in den DFB-Pokal.
Ja.
Erstmal, wie krass ist das, dass man so weit ist? Also Halbfinale ist, glaube ich, schon was her, auch für Düsseldorf.
Ja, ist lange her. Ja, es gab in den 80ern eine relativ gute Zeit im DFB-Pokal mit den Alofs-Brüdern und seitdem ist das, glaube ich, nicht mehr passiert.
Siehste.
70er, 80er war das so, späte 70er, ja.
Also eigentlich vor unserer Zeit, muss man fairerweise
sagen.
Ja, waren
wir noch nicht auf der Welt, ja. Ja,
du bist von 87, ich bin von 85, also mutmaßlich vor uns. Aber gut, ich habe ja auch noch nie einen FC-Titel mitbekommen. Yeah. Also ich will jetzt gar nicht mit Steinen werfen.
Ja.
Nee, aber hier, das Hammerlos, das Düsseldorf jetzt gezogen hat, da wollte ich drüber sprechen und wie du das siehst.
Ja, ist ärgerlich.
Jetzt ist ja leider...
Achso, ich dachte, ich soll schon was sagen.
Nee, ich wollte noch mal ganz kurz über die Konstellation sprechen, die ungünstig ist.
Ja, bitte.
Es ist ja auch mental, gerade irgendwie doof, also gerade auch für die Düsseldorfer, nicht zu wissen, was im anderen Halbfinale passiert, wer im Halbfinale steht im anderen. Das ist ja leider durch das verschobene Spiel, wird das jetzt bis in den März verschleppt.
Aber das ist doch egal, oder? Du konzentrierst dich doch nur auf dein
Findest
Spiel.
Findest du?
Ja.
Ja gut, ey, an Leverkusen vorbeizukommen wird ja schwer genug. Und da muss man sagen, wenn die irgendwie Leverkusen schlagen, wie auch immer, vielleicht ist dann bis dahin, sind ja auch noch ein paar Tage, vielleicht ist bis dahin dann doch ein bisschen der Wurm drin bei Leverkusen oder die, die Dreifachbelastung, die es ja dann jetzt wird,
ja.
Ist dann doch zu viel und dann merkt man doch, der Akku geht leer, dann ist eine kleine theoretische Chance drin und gegen St. Pauli hat Düsseldorf auf jeden Fall auch schon ziemlich Glück gehabt, aber dann halt auch die Nerven gehabt, vor allem beim Elfmeterschießen.
Was total irre ist übrigens, wo du es ansprichst, Düsseldorf ist in den letzten Jahren, das ist gar nicht so lange her, und zwar im März 2020 schon mal in Saarbrücken rausgeflogen. Im Elfmeterschießen, 7-6 am 3. Oha, März 2020, habe ich gerade mal nachgeguckt, weil ich das noch im Kopf hatte. Das heißt, also Fortuna kennt das, wie das ist, wenn du gegen Saarbrücken rausfliegst. Was man jetzt dazu sagen muss, sollten sie gegen Saarbrücken spielen, dann wäre das ja nur im Finale möglich. Das wäre dann in Berlin, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Und Saarbrücken kriegt es ja irgendwie nicht hin, da mal ein Stadion mit einem anständigen Rasen zu haben. Bauen die einfach ein Stadion mit Rasen ohne Drainage. Wow.
Geil,
also
ne?
Darauf musst du auch erstmal kommen. Also.
haben aber 6 bis 8 Laubbläser in einem Schrank liegen.
Ja, genau.
Auch nicht schlecht.
Wo kommen die denn jetzt her? Aber auch gegen Borussia Mönchengladbach ist man in den letzten Jahren mal blöd rausgeflogen. Und zwar in der zweiten Runde 2017. Also es ist, glaube ich, quasi, was das angeht, egal. Ich glaube, das ist jetzt eher so, der neutrale Fan überlegt sich natürlich, wie könnte jetzt so die Finalkonstellation sein. Ist ja ein bisschen komisch, dass man da jetzt noch gar nicht weiß, ob Saarbrücken oder Gladbach weiterkommt. Und das ist ja wirklich ein komplett offenes Spiel, da kann ja alles passieren. Aber um es kurz zu machen, also dieses Spiel wird Bayer Leverkusen aus meiner Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen. Weil, was man ja jetzt nicht vergessen darf, Leverkusen, klar, die Chance, deutscher Meister zu werden, die werden sie sich, glaube ich, auch bis zum Schluss nicht nehmen lassen wollen. Am Ende guckt man mal, was der Kopf dann so sagt, aber das wird bis April, Mai spannend. Aber die Sache ist, im Pokaljahr, auch diesen Wettbewerb haben sie ja seit Jahren nicht gewonnen. Die haben ja seit Jahren gar keinen Titel gewonnen. Die haben ja erst ganz wenige Titel gewonnen. Die haben ja jetzt quasi die Chance, in einer Saison so viele Titel zu holen, wie in der ganzen Vereinshistorie nicht. Also von daher, die werden dieses Spiel... und sie scheinen ja auch die Breite im Kader zu haben, dass sie das aushalten. Also... ich war also, ja, also 1993 hat Leverkusen mal den DFB-Pokal gewonnen und 1988 den UEFA-Cup. So, das war's.
Ja, gut. Da waren wir noch nicht aktive Fußballgucker.
Das sind alle Erfolge, Pokalerfolge. Und dann sind sie nochmal 1994 Hallenpokalsieger geworden. Auch dazu nochmal alles Gute.
Gut.
Das heißt, sie haben 2 Titel im Trophäenschrank. Und können in einer Saison jetzt 3 holen.
Ja.
Also das ist schon, das musst du dir mal überlegen. Also das ist schon.
Also wenn man es so aufrollt, dann spricht das natürlich eine deutliche Sprache. Also vom Kopf her wissen wir, stehen da Leverkusen und Mönchengladbach in Berlin im Finale.
Ja, eigentlich
das Fußball,
schon, ja.
Aber das Fußballherz möchte, dass Düsseldorf gegen Saarbrücken in Berlin spielt, weil dann alle komisch gucken.
Ich glaube aber eher, ehrlich gesagt, ich glaube, dass der 1. FC Kaiserslautern ins Pokalfinale kommt, weil die haben ein Heimspiel im Halbfinale und
stimmt.
So schwer da zu spielen. Also wenn die richtig gut drauf sind, die haben zwar auch eine unruhige Saison, aber also ich glaube, die schaffen es. Und dann bringen die natürlich auch, was weiß ich, wie viele tausende Fans mit nach Berlin. Das werden dann mehr Fans sein als die von Bayer Leverkusen. Die spielen aber gleichzeitig um den Abstieg in der zweiten Liga auch super kurios. Also wow, das kann echt spannend werden. Also
es ist halt eine geile, spannende Saison. Es ist einfach eine geile, spannende Saison. Und das ist doch im Prinzip das, wonach wir gehungert und gedürstet haben die letzten Jahre. Und deswegen darf sich jetzt keiner aufregen. So spannend war es die letzten Jahre nicht, sowohl in der Liga als auch im Pokal.
Ja gut, letztes Jahr war es natürlich mit Dortmund extrem spannend. Das muss man schon sagen. Das war bis zum letzten Spieltag spannend. Aber das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ja klar, also dass es jetzt irgendwie seit 1-2 Jahren mal wirklich um was geht und nicht Bayern irgendwie am 28. Spieltag quasi schon die Schale hat, das ist eine Wohltat.
Genau.
Und ich glaube
Bayern Meister,
wirklich
Leipzig Pokal, das war die letzten Jahre und das war irgendwann öde.
Und irgendwann muss ja diese Dominanz kippen. Also das war ja letztes Jahr eigentlich schon der Fall. Bayern kann das nicht mehr durchhalten. Und vor allem, sie stehen richtig vor einem Umbruch. Also es geht ja nicht nur um Thomas Müller oder Manuel Neuer. Auch Goretzka und Kimmich performen nicht. Das sind doch die Säulen gewesen. Das hat doch den FC Bayern immer stark gemacht. Diese Spieler, die einfach... Thomas Müller hat es gesagt, du musst dich auf so ein Spiel wie in Leverkusen, musst du dich freuen. Du musst das Blitzen in den Augen haben. Und wenn du das Interview von ihm gesehen hast, dann hast du gemerkt, deswegen hat Bayern das die letzten Jahre so gut hinbekommen. Aber wenn er dann nicht von Anfang an spielt, ja gut, dann ist so. Also das verstehe ich auch nicht, die Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast doch den Vertrag mit ihm auch verlängert, also um ein weiteres Jahr. Dann lass ihn doch spielen, er ist doch fit. Mhm. Und selbst wenn er jetzt nicht irgendwie... Also das ist einfach zu verkopft auch von Thomas Tuchel. In so einem Spiel muss Thomas Müller von Anfang an spielen. Du kannst fünfmal wechseln, nimm ihn von mir aus in der 60. raus, wenn du merkst, das funktioniert nicht. Aber diese Präsenz auf dem Platz, das macht doch auch was mit dem Gegner. Also nee, der muss er stehen. Da muss er von Anfang an, muss er spielen. Das war die größte Fehlentscheidung aus meiner Sicht. Noch komplizierter als Kimmich nicht spielen zu lassen. Das war die Fehlentscheidung, die diesen Sieg überhaupt ermöglicht hat, meiner Einschätzung nach.
Ja, ist viel dran. Also das Adjektiv verkopft, da können wir uns drauf einigen. Das beschreibt von allen Adjektiven, die man zur Wahl hat, den Tuchel am allerbesten. Und diese Art und Weise da zu planen. Verstanden hat es, glaube ich, keiner. Nee. Damit kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, das die Gemüter jetzt seit ein paar Wochen bewegt.
Tennis, es geht um Tennis.
Es geht um Tennis und Kamelle schmeißen, wo kein Zug vorbeiläuft.
Ja, ist ja geil. Ja, wie viel? Genau. Soll ich dir den wie findest du das denn? Also, oder soll ich anfangen? Mir ist egal.
Wollen wir erstmal die Hintergrundgeschichte aufrollen, dann können wir uns ja immer noch mit Meinungen bekriegen.
Genau. Also, ich versuche das, es ist gar nicht so einfach, muss man mal sagen. Also,
deshalb schicke ich dich davor als den Fachmann tatsächlich.
Also, es geht darum, dass in der Bundesliga ja es die 50+1-Regel gibt und deswegen anders als in England nicht Investoren sagen können, ich beteilige mich an diesem Club mit einer Mehrheit von über 50% und wir steuern Transfers und die Geschicke des Vereins und haben damit natürlich auch einen Einfluss auf das Ligageschehen und wirklich konkret auf den Club. Das geht in Deutschland nicht. Es gibt so Grenzfälle mit Leverkusen oder TSG Hoffenheim lange oder tatsächlich auch ein bisschen Hannover 96 mit Martin Kind, wo das auch immer wieder, oder natürlich RB Leipzig, wo es auch immer wieder kritisiert wird, aber die umgehen...
Das schwappt immer wieder hoch, genau.
Genau. Und die umgehen zum einen diese Regel, halten sich aber schon auch irgendwie daran, auch wenn man es manchmal ungern hört. Und dadurch haben sie einen gewissen Einfluss, aber diese Fälle gibt es halt selten so. Jetzt hat die DFL sich überlegt, das soll auf jeden Fall so bleiben, aber wir brauchen trotzdem zusätzliches Geld. Jetzt ist die Frage, warum braucht die DFL zusätzliches Geld? Da gibt es jetzt natürlich ganz offizielle und unterschiedliche Begründungen, die alle so in die Richtung gehen, ja, man muss international wettbewerbsfähig bleiben. Wenn man ehrlich wäre, will man aus meiner Sicht den Abstand zur Premier League verkürzen, finanzieller Natur, weil die Premier League es natürlich zum Beispiel auch so macht, dass immer mal wieder einzelne Spiele, das sieht man jetzt zum Beispiel bei diesem ehemaligen Weltpokal, also dieser Club-WM und all diesen Geschichten, die dann in Katar ausgetragen werden. Also wenn der Champions-League-Sieger dann in so kontinentalen Wettbewerben spielt, dann finden diese Spiele in Katar statt, damit der Markt dort bedient wird. Und sozusagen
das hat halt auch ein Geschmäckle direkt, ne?
Ja, damit halt die Stars mal da hinkommen. Ehrlich gesagt,
klar.
So aus reinem wirtschaftlichen Argument kann ich es verstehen, weil du kannst nicht ein Produkt dauerhaft in einem Land vermarkten, wo das Produkt noch nie war. Also es ist schon echt arg außergewöhnlich, sozusagen dieses Geschäftsmodell zu verfolgen. Dementsprechend kann ich den Gedanken an sich dahinter verstehen. Nur für die Fans und darum geht's halt, und jetzt kommen wir der Sache auch näher, ist das natürlich eine Katastrophe. Und jetzt hat die DFL gesagt, machen das so ein bisschen so ähnlich wie in England und gucken auf das Thema TV-Erlöse. Und an diesen TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor beteiligt sein und 1 Milliarde Euro zahlen. So, und dieses Geld will die DFL, einen Großteil der Einnahmen, in die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells stecken, wie ich gesagt habe, die Auslandsvermarktung zu stärken. Aber ja, es soll auch Piraterie verhindert werden, also dass tatsächlich alle Spiele, die gezeigt werden, nicht mehr über irgendwelche Streaming-Plattformen illegal gezeigt werden können, sondern dass man das ausbaut, also dass man wirklich nur an die Kunden sozusagen wie Sky und so weiter und so fort, dass das nur darüber zu sehen ist und auch im Ausland es gute TV-Partnerschaften gibt, und dann soll ein Rest der Kohle in die Vereine gesteckt werden, in die Infrastruktur und so weiter und so fort. So, darüber musste aber die DFL ihre 36 Profi-Clubs, also aus Erstliga und Zweitliga,
abstimmen lassen.
Und dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Diese Zweidrittelmehrheit ist super, 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 super knapp. Erst in einer zweiten Runde, es gab schon mal den Versuch, vor kurzem, zustande gekommen. Und dementsprechend ist sozusagen der Weg eigentlich frei dafür. Jetzt sagen aber die Fans, das wollen wir nicht, weil wir haben Angst, dass dann, keine Ahnung, das DFB-Pokal-Finale oder Halbfinale tatsächlich wirklich mal in Katar stattfindet, weil das ist ein bisschen undurchsichtig für den Fan, was das für Investoren sind. Und ein Investor will natürlich immer was zurück von seinem Investment. Und das könnte ein Deal sein, für den Investor zu sagen, das lohnt sich für uns, indem wir bestimmte Spiele, wie zum Beispiel den Supercup, ausgliedern und wir lassen den mal woanders stattfinden. Das zum Beispiel, muss ich sagen, aus meiner Sicht wäre mir sowas von Granaten egal, weil den Supercup, das ist sowieso eine ganz merkwürdige Veranstaltung.
Das ist so sinnlos, Meister gegen Pokalsieger, so ja, okay, machen wir.
Ja, es gibt ja Länder, das wissen auch viele nicht, in Italien zum Beispiel ist das so ein Mini-Turnier mitten in der Saison. Da spielen die besten 4 Mannschaften gegeneinander. Es gibt 2 Halbfinalspiele und ein Finale und dadurch hat das einen ganz anderen Wert. So, und da aber fängt das auch an, dass das ausgegliedert wird ins Ausland, und da sagen die Fans natürlich auch zu Recht, stopp, das wollen wir nicht, weil bei uns hat das eine große Wertigkeit und wir wollen jetzt nicht für den Supercup, also nicht so eine Riesenwertigkeit wie der DFB-Pokal oder so, aber es geht so in die Richtung, wir wollen jetzt nicht für den Supercup nach Katar fliegen müssen, das können wir uns ja auch gar nicht leisten. Dann geht's halt los. Und die Fans sagen, wenn man diese Tür einmal aufmacht, dann können alle durchmarschieren. Dann kippt irgendwann 50 plus 1, die Reichen werden immer reicher. So, und da jetzt eine gesunde Einschätzung zu finden und zu sagen, ist das jetzt eine berechtigte Sorge oder ist das drüber? Ist es jetzt auch berechtigt, das Spielgeschehen 30 Minuten oder länger zu unterbrechen, sodass die Spieler kalt kriegen werden, muskuläre Probleme kriegen, dass der ganze Abend viel länger dauert oder der Nachmittag. Das kann ich jetzt auch nicht final mit Ja oder Nein beantworten, ob das richtig ist. Ich kann die Sorge erstmal prinzipiell verstehen, aber dann sind wir wieder bei so einer moralischen Diskussion. Wenn da jetzt der Protest so hoch ist, du kaufst dir aber dann ein Trikot, wo vorne Magenta als Sponsor draufsteht, das ist halt schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich hoffe, ich habe es okay erklärt jetzt. Ja.
Also erstmal Chapeau dafür. Ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass du so die ganze Schublade aufmachst. Aber also jetzt.
Sorry.
Super. Also das war jetzt mein Galileo-Moment mit dir, dass ich tatsächlich, ich kannte das jetzt grob, das Konzept, habe mir das auch ein bisschen zusammengegoogelt, muss ich fairerweise sagen. Aber du hast jetzt nochmal Aspekte angesprochen, gerade die Piraterie zum Beispiel, über die ich mir jetzt noch gar nicht Gedanken gemacht hatte. Du hast natürlich recht. Jetzt haben wir dummerweise letzte Woche erst die Premier League hier etwas romantisiert, wo es ja schon so hergeht, wie es der Bundesliga-Fan ja am liebsten gar nicht haben möchte. So, Mehrheitseigner sind teilweise Ölscheichs im Bestfall oder irgendwelche dubiosen heißen so Konglomerate aus Firmen, die irgendwelche schlimmen Sachen machen und die da ein bisschen auch das Geld reinwaschen, hat man so das Gefühl. Also ganz, ganz schlimme Geschichten. Und wir sind uns auch wahrscheinlich einig, wir wollen auch keinen Boxing Day. Also, oder? Diese Vorstellung, dass die demnächst sich da an Weihnachten alle auf den Platz stellen, so ich weiß es nicht. Und sie das leiden halt, ja schon drunter. So,
das ist halt ja total so schwer zu beantworten, weil der Boxing Day ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist aber in England totale Tradition. Also das gab es auch schon vor diesem ganzen Medienbums. Das heißt, irgendwie ist das cool, aber wenn jetzt natürlich ein Investor sagen würde, wir nutzen das Geld, um sowas in Deutschland einfach so ein bisschen so wie der wie diese NFL-Welle, über die wir letzte Woche gesprochen haben oder vorletzte, sozusagen so mit Gewalt so ein bisschen das Geld zu nutzen, um da jetzt etwas einzuführen, was es vorher nicht gab, nur um die eigenen Interessen zu wahren, das ist halt Mist. Aber wenn Absolut. Du in die Premier League guckst und bei dem Beispiel bleibst, ist nicht alles Mist. Es gibt den Investor bei Newcastle United, der wirklich sehr dubios ist. Es gibt aber auch die
Gibt es auch eine tolle Doku auf Prime. We are Newcastle United, kann man mal empfehlen. Schaut euch das mal stimmt. an.
Hochdubios. Habe ich auch noch nicht
geguckt. Hochdubios. Da ist eine Frau dabei, ey, die ist, ich glaube dir kein Wort. Die filmen sie immer,
stimmt, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Guck dir das an, wie die in diesem St. Jamesons Park sitzt, eines der schönsten Stadien der Welt, würde ich behaupten, und sowieso von England, zu Recht, mitten im Wohngebiet, wie es sich gehört, in England. Und ich glaube ihr keinen Jubel und keine einzige Miene, da ist im Hintergrund, läuft bei deren Taschenrechner durch. Sorry, es ist so.
Schön gesagt. Naja,
es ist so.
So, aber zum Beispiel beim FC Liverpool ist es halt anders gelaufen. Da hast du einfach eine gute Gruppe an Unternehmern gehabt, die das gemacht haben, die auch Jürgen Klopp zum Verein geholt haben und. Ja. Also das ist jetzt nicht alles nur Scheiße. Und ich habe es ja öfter schon mal gesagt, auch in diesem Podcast, ich bin dafür, den Markt für anständige Investoren zu öffnen in der Bundesliga, aber du musst die halt regulieren können. Und dafür musst du ein Modell finden, dass du sagst, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Und eigentlich ist der Versuch, den die DFL da unternimmt, genau der, aber jetzt sind wir wieder bei Thomas Tuchel, das Problem ist, das wird grauenhaft kommuniziert, nämlich gar nicht. Der Fan wird überhaupt nicht transparent abgeholt und selbst die Journalisten werden nicht transparent abgeholt. Das heißt, so genau sagen kann ich auch nicht, ob das dann wirklich am Ende so kommt, wie die DFL das verkauft. Und ich kann auch nicht genau sagen, ob das wirklich so durchgeführt wird. Ich hatte mal für The Zone ein Interview mit Roland Wirkus von Borussia Mönchengladbach aus der Chefetage. Und der hat dann zum Beispiel in dem Interview zu mir nach dem Spiel gesagt, das sind strategische, habe ich gesagt, das sind Investoren. Habe ich ihn gefragt, wie er das findet. Gladbach hat ja dafür gestimmt und so, ob er die Proteste der Fans verstehen kann. Das war an dem ersten Spieltag, wo es diese Proteste gab. Und dann hat er gesagt, das sind keine Investoren, das sind strategische Partner. Und dann habe ich ihn, anders als ich das sonst in Interviews mache, unterbrochen und habe gesagt, ja, entschuldigen Sie, aber das ist doch Quatsch jetzt hier. Das ist doch einfach nur eine Formulierungssache. Was soll das so? Und dann hat er gesagt, ja, wieso, das ist keine Formulierungssache. Das ist Ich dachte so, bin ich da jetzt über das Ziel hinausgeschossen oder nicht? Aber ich glaube nicht, weil ich glaube, das ist einfach so, sich so selbst das so schönreden irgendwie. Natürlich ist das irgendwie ein strategischer Partner, aber niemand weiß halt am Ende, was genau in diesen Papieren steht und ob diese strategische Partnerschaft am Ende dem Investor eine Möglichkeit gibt, gewisse Dinge zu bestimmen. Das, da ist ein riesen Kommunikationsleck. Wenn du das transparent dem Fan so erklärst und auch der Öffentlichkeit, dass du das sagst, ist das ist ganz genau reguliert. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Da kann das Geld fließen, aber es kann nicht im Rückkauf sozusagen irgendwas eingefordert werden. Wenn das der Fall wäre, ich glaube, dann wären sicherlich immer noch sehr viele Fans dagegen, aber dann wäre es schon mal eine andere Geschichte auf jeden Fall. Und so hat man das Gefühl, als Fan, es wird einem nicht zugehört, es wird nicht verstanden, warum dann dagegen ist, deswegen werden die Spiele übergangen. Unterbrochen. Du wirst übergangen und die DFL denkt sich, wir wollen hier die Liga stärken, sodass irgendwann auch attraktivere Transfers zustande kommen und tatsächlich wirklich auch die Infrastruktur der Vereine gefördert wird und so. Also da gibt es schon in diesen ersten Papieren, die da veröffentlicht worden sind, schon Ideen, die jetzt nicht geisteskrank sind. Da sollen auch kleinere Vereine von profitieren. Aber das wird halt nicht kommuniziert. So, ich musste mich da auch stundenlang einlesen und habe es immer noch nicht hundertprozentig so verstanden. Und dann denke ich mir, wie soll dann der Otto...
Hört sich schon ganz gut an, was du da machst.
Ja, aber ich habe ja immer noch Fragezeichen. Wie soll dann der Otto-Normalverbraucher das verstehen? Mhm. Also das ist...
Aber bist du jetzt schwierig. Also bei den Auswüchsen dieser Proteste, die muss man jetzt mal beim Namen nennen, da werden Spiele teilweise 20, ich glaube im Höchstmaß eine halbe Stunde, also 30 Minuten lang verzögert. Bist du dann wie jemand, der, sagen wir mal, vom Bahnstreik betroffen ist und sagst dir so, naja, ich kann das schon verstehen, die GDL will da mehr Geld, deswegen kann ich jetzt leider nicht zur Arbeit fahren. So, jetzt mal ganz überspitzt. Hast du dasselbe beim Fußball? Also du hast dich auf den Abend gefreut, du hast vielleicht noch Anschlusstermine oder gerade du mit Kind, du musst dir auch so einen Abend vielleicht anders einteilen. Sitzt du dann voller Verständnis da oder kommt dann der Wut-Esch?
Also ich muss jetzt sagen, dass ich seitdem das ist, war ich noch nicht so oft im Stadion. Die letzten Male war ich, glaube ich, immer beruflich. Privat war ich richtig lange nicht mehr im Stadion. Und beruflich habe ich es nur einmal erlebt. Da ist das dann aber anders. Da musst du halt die ganze Zeit mit der Redaktion kommunizieren und so. Deswegen kriegst du das quasi gar nicht mit. Aber ja, klar, auch da sitzt du eine halbe Stunde oder wie auch immer länger in der Kälte und denkst dir so irgendwann, boah, das nervt. Aber es gibt ja... Das Problem ist, dass dem Fan ja gar keine andere Möglichkeit gegeben wird, auf sich aufmerksam zu machen, als zu nerven. So, absolut, und natürlich nervt mich das, aber ich gehe dann abends nach Hause und denke mir, ja gut, aber anders findet man kein Gehör. Und jetzt wird es natürlich super kurios, weil jetzt kommt etwas, das wenige so sehen. Jetzt ziehst du dir mal rein. Am letzten Spieltag finden alle Spiele gleichzeitig statt. Sollte es so spannend bleiben, wie es aktuell ist, wird es am letzten Spieltag auf alles ankommen. Und wenn dann bei dem Bayern-Spiel 30 Minuten Protest ist, aber zu einem anderen Zeitpunkt als bei dem Leverkusen-Spiel und da sind aber vielleicht nur 20 Minuten Protest und die Ergebnisse zählen dann am Ende, dann... Aber mal Buonanotte, Charlotte. Weil dann entsteht etwas ganz anderes. Und dann wird es darum gehen, gibt es hier irgendwie, da werden die Verschwörungstheoretiker aber mal ganz groß werden und sagen, Betrug und weiß ich nicht. Und da müssen die Fans sich also vorher wahrscheinlich miteinander einigen, dass sie den Protest genau zeitgleich absprechen. Das machen Fangruppen auch untereinander. Dafür gibt es auch Fanbündnisse für sowas und so. Also es ist alles hochkomplex. Aber wenn sich auch nur einer dann nicht daran hält und noch einen Tennisball dann mal anders wirft, oder werden bis dahin die Kontrollen so verschärft, dass die wiederum viel länger draußen dauern? Oder werden Polizeieinsätze dadurch verlängert? Oder wird die Infrastruktur, was den Fan von A nach B bringt, verzögert?
Soweit habe ich natürlich nicht gedacht, aber du hast recht.
Dran. So, und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Fans, die dann sagen, wir sind jetzt sauer, wir gehen jetzt hier ins Stadion und werfen Tennisbälle, das wiederum nehmen sie dann, also bedenken sie nicht. So. Und es ist schwierig. Ja. Es ist wirklich maximal schwierig. Ich glaube, das Einzige, was hilft, es ist wirklich mit den Bahnsteigern ein sehr gutes Gegenbeispiel, dass die Parteien sich an einen Tisch setzen und miteinander reden und ganz klar offen kommunizieren. Wir wollen das, wir wollen das. Transparenz. Das machen wir.
Transparenz ist so
das
wichtig.
Geht mir auch so an die Öffentlichkeit weiter. Und dann macht man am besten wirklich auch mal einen gemeinsamen Termin. Und wenn da nichts rauskommt, dann kommt da nichts raus bei. Aber dann hat man sich wenigstens mal zusammen an einen Tisch gesetzt. Also das wäre auch mein Wunsch. Ja.
So sieht's aus. Ja, also du fühlst dich halt als Fan und du bist im Endeffekt ja auch Kunde, wenn man es jetzt mal durchspielt.
Ja, ist ja so.
Mit, mit Marketing-Vokabeln. Du bist ja Kunde, du kaufst ja eine Leistung ein. So, jetzt nicht so, gewinnorientiert wie der normale Kunde, so nach dem Motto, ich habe das bezahlt und will genau das Produkt wie gesehen. Das geht ja im Fußball nicht, da hängen zu viele Faktoren drin. Aber wenn du das Gefühl hast, du wirst als Kunde vom Anbieter überhaupt nicht mehr angehört, dann wechselst du eben oder kaufst das Produkt nicht mehr. So, und bevor sowas passiert, sollte man sich wirklich öffnen von beiden Seiten und sich an den Tisch setzen. Hast du absolut recht.
Es wird einem nicht passieren. Also das ist ja immer das Problem
an den
Protesten im Fußball. Ich meine, wir haben über die WM in Katar gesprochen, ja. Jetzt wird es bald eine WM in Saudi-Arabien geben und so. Also es wird nicht passieren, dass der Fußball komplett stillsteht. Also vielleicht müsste man dann doch als Fan, wenn man das möchte, ich will jetzt niemanden dazu aufhetzen oder so, beileibe nicht, aber wenn man wirklich ein Zeichen setzen will, dann ist das eigentlich noch Killefit. Dann musst du eigentlich das länger als 30 Minuten machen, weil dann wird das Spiel abgebrochen.
Ja, ja, klar.
Nach 30 Minuten wird es abgebrochen. Das ist der Kasus Knacktus. Und wenn du das wirklich was erreichen willst, musst du es mal bei einem Spitzenspiel machen. Wenn du das jetzt bei Leverkusen gegen Bayern gemacht hättest, das in über 200 Ländern übertragen wird, so.
Boah,
da hätte die DFL sich umgeguckt. Ich finde es richtig, dass es nicht gemacht wird, weil am Ende hängt da sehr viel dran und da bezahlen Leute sehr viel Geld und gehen mit Familien ins Stadion, um Fußball zu gucken.
Auch
da geht es ja nicht um Nahostkonflikt, so bei allem Respekt, geht um Fußball immer noch. Und es wird jetzt nicht irgendwie an Wladimir Putin die Bundesliga verkauft. Also jetzt beruhigen wir uns alle mal. Und es ist nun mal ein Geschäft und wir sind alle Teil davon, wenn wir unser Ticket kaufen. Aber ein Konsens oder eine Transparenz wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ihr Matthias Esch, Sie können mich auch buchen.
Damit geben wir zurück ins Studio. Vielen Dank an unseren Experten für diese wertvolle Einschätzung. Das Wetter. Großartig. Also dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen.
Wir müssen noch was Dummes sagen, sonst fühle ich mich unwohl.
Ich habe noch, apropos Dummes, ich habe noch eine Cook-Empfehlung. Und zwar, es gibt eine ganz, ganz tolle Doku auf Netflix, auch noch nicht so lange, und zwar The Greatest Night in Pop, die Hintergründe zu der Aufnahme von We Are the World. Sie haben das erste Mal das komplette Kameramaterial, alle Aufnahmen bereitgestellt und gehen die jetzt mal durch. Was ist an dem Abend eigentlich passiert und wie hektisch ist dieser Song aufgenommen worden? Da kommen fast alle, die noch leben, zu Wort. Tatsächlich sind ja einige schon hier. Michael Jackson nicht mehr da, Ray Charles nicht mehr da, um nur mal zwei zu nennen. Aber es sind einige weg von den 47 Leuten, die im Studio waren. Die größten Egos der Welt quasi auf einem ganz kleinen Raum. Und Lionel Richie hat das Ding aus eigener Tasche produziert und man muss wirklich sagen, ich war am Anfang skeptisch so, ja, jetzt stellst du dich natürlich als den Geilsten da, macht er überhaupt nicht. Es ist sagenhaft, von der Idee zum Song, übers Schreiben, über die Aufnahme, es ist so geil. Und mein Tipp, guck dir die ganze Zeit Bob Dylan an. Im Gesicht von Bob Dylan siehst du uns, wie wir da gewesen wären. So richtig dieses, ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es ist zu spät, um Nein zu sagen.
Geil. Übrigens, dann auch noch eine Empfehlung von mir. Lionel Richie war mal zu Gast bei Jimmy Fallon und hat mit ihm das Musikvideo von Hello nachgespielt. Und das ist das Witzigste, was ich in den letzten Monaten gesehen habe, weil die beiden permanent einen Lachanfall bekommen. Es aber irgendwie schaffen, es doch durchzuziehen. Das ist wirklich unglaublich witzig. Könnt ihr euch einfach mal bei YouTube auch angucken.
Großartig.
Wirklich brutal witzig. Dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Ich muss jetzt hier weg, weil
weil die Polizei jetzt schon kommt, weil die im Restaurant, die finden das komisch mit dem Auto oder auf dem Parkplatz die ganze Zeit.
Ich stehe hier wirklich, hier steht nur Parkplatz nur für Kunden und Mieter. Also wenn ich kein Kunde bin. Ich habe hier gerade Pangatius-Filet gegessen. Für nur 13 Euro, das war so lecker.
Schön für 13 Euro und einen halben Orca-Wal verspeist. Lecker, lecker.
Das war kein Biofisch, das sage ich dir.
Das ist kein Biofisch, der ist noch mit Hass geangelt.
Schreibt uns gerne auch eure Meinung zu dieser ganzen Fanprotestgeschichte. Das interessiert ja, uns natürlich sehr. Vielleicht habe ich auch was falsch dargestellt oder vergessen oder so. Wie gesagt, es ist hochkomplex. Ja, sagt doch mal, wie ihr das seht.
Ja, mach das. Sehr, sehr gut. Hör mal, dann wünsche ich dir eine gute Heimreise und sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, liebe Kurvis. Tschüss.
Tschüss.